Bei Hirn mit Ei haben halt viele Leute halt gleich einmal eine orge Geschichte im Kopf.
Julia Zotter führt eines der bekanntesten Familienunternehmen Österreichs. Sie hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen und mit seinen ungewöhnlichen Schokoladenkreationen begeistert Zotter Menschen auf der ganzen Welt.
Viele haben sich noch nie getraut, sowas zu probieren, aber in der Blindverkostung würden 90% der Leute sagen, dass es eine ihrer neuen Lieblingsschokoladen wäre.
Wir sprechen über ungewöhnliche Projekte in China, über Mut, Fehlerkultur und Nachfolge.
Wenn du 100% richtige Entscheidungen machst, dann hast du es wohl nicht genug probiert. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts machen.
Hier ist mein Gespräch mit Julia Zotter.
Ja, wir sind heute in der Steiermark in Riggersburg bei Julia Zotter. Hallo Julia, danke für die Einladung.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Freue mich voll.
Ich war auch schon mal privat bei euch und habe die Schokolade natürlich verkostet. Ich muss sagen, irgendwann wird es dann ja wirklich viel. Was schafft man eigentlich so an Schokoladenkonsum am Tag? Oder was macht der Spitzenreiter, die Spitzenreiterin?
Das kommt drauf an, was du gewohnt bist. Also ich finde ja Schokokonsum trainieren einfacher als Marathon zum Beispiel. Aber es ist ähnlich, man muss einfach jeden Tag üben, auch wenn das eben eine angenehme Übung ist. Ich schaffe zwischen 1 und 2 Tafeln am Tag. Aber ich verteile es auch den ganzen Tag. Ich könnte wahrscheinlich auch mehr essen, wenn ich jetzt wirklich müsste. Eine Tafel, 1,5. Kommt drauf an, wie viel man gewohnt ist.
Eine kreative Tafel haben wir vor uns liegen. Hirn mit Ei nennt sich die. Wann ist da der richtige Moment, die zu essen?
Der ist tatsächlich, also ich meine, man kann sich es vielleicht vorstellen, aber das ist tatsächlich unsere schlecht verkaufteste Schokolade. Das ist auch okay so, schlecht verkauft. Das ist die meist besprochene Schokolade. Und zwar der beste Moment für die Hirn mit Ei ist tatsächlich eine Blindverkostung. Also ihr könnt euch oder kannst dir vorstellen, warum das so ist. Bei Hirn mit Ei haben halt viele Leute halt gleich einmal eine orge Geschichte im Kopf. Viele haben sich noch nie getraut, sowas zu probieren. Es ist eigentlich ein österreichischer Klassiker. Das heißt, vor allem ältere Generationen werden sich mit dem eher zu Hause fühlen, haben das aber normalerweise auch schon wieder lange nicht mehr gegessen. Und gerade mit diesem Kopfkino spielen wir gerne. Also deswegen Blindverkostung. Natürlich vorher sollte man als Tipp vielleicht herausfinden, ob die Leute sowas überhaupt essen dürfen. Also Allergien, Veganer, Vegetarier, also Schweinshirn. Also da muss man schon ein bisschen vielleicht unauffällig fragen, ob da irgendwelche Barrieren sind. Aber dann, in der Blindverkostung, würden 90% der Leute sagen, dass es eine ihrer neuen Lieblingsschokoladen wäre. Weil an der Schokolade ist eigentlich alles nur gut. Und zwar, wir karamellisieren das Schweinshirn. Dann ist es halt, hat so ein bisschen leicht nussige Note, aber Schweinehirn oder Hirn schmeckt ja nicht wirklich nach was. Danach wird es schön, naja, wenn ihr euch das vorstellen wollt, cremig. Dann können wir es fein pürieren und dann kommt das Ganze in einen selbstgemachten Eierlikör. Also so kommt Hirn mit Ei zusammen. Eierlikör als alkoholische Zutat macht das Ganze natürlich haltbar. Wir haben den Eierlikör auch noch mit Birnenbrand gemacht, also damit das Hirn in der Birne ist. Also die Schokolade ist so ein sicker Witz sozusagen. Und die zweite Schicht in der Schokolade, also hier siehst du sie, ist ein Nougat mit gehackten Nüssen. Also einmal das Brain als Food und dann das Brain Food. So, Eierlikör und Nougat mit Nüssen ist so ziemlich die klassischste Kombination, die man sich so irgendwie ausdenken könnte. Also insofern lieben das auch alle Leute. Und in der Blindverkostung eben 90% sagen einmal, passt, das ist meine. 5 Sekunden später, nachdem man das Geheimnis enthüllt, traut sich die Hälfte nicht mehr ein zweites Mal hingreifen. Weil einfach in unserem Kopf alles auf Barriere schaltet. Und eben bei der Schokolade ist es uns gar nicht darum gegangen, dass die ein Orga-Bestseller wird, sondern die soll Leuten zeigen, wo die Grenzen bei ihnen sind und wie künstlich diese Grenzen oder Vorurteile oder dieses Kopfkino eigentlich dann sein kann. Oft bildet man sich ja Dinge, ob das jetzt bei Schokoladen, beim Essen, beim Menschen oder auch beim Gründen Dinge ein, die müssen einfach nicht so sein, aber an diesen Barrieren muss man erst einmal vorbei. Und das ist die Schokolade, die das als Wirkung hat. Und man hat mehr Hirn im Körper als vorher.
Na bitte. Ich glaube, was man bei der Schokolade sagen kann, aber was auch mit Gründen irgendwie zusammenhängt. Man braucht Mut, vielleicht die mutigste Schokolade der Welt, aber ein Gründer, eine Gründerin braucht ja auch Mut. Und ihr seid da wahnsinnig mutig, glaube ich, muss man sagen. Von wo kommt denn das Ganze? Ja? Was ist denn so euer kreativer, mutiger Antrieb?
Also ich glaube mal, es gibt nichts, was nicht geht. Also Schokolade hat ein wahnsinniges Spektrum. Die meisten von uns kennen natürlich jetzt aus der Kindheit und sowieso aus der Erfahrung vielleicht eher die klassischeren Kombinationen. Aber Kakao als Rohmaterial hat schon einmal 600 verschiedene Aromakomponenten. Das heißt, man kann mit allem spielen. Und es gibt, das ist eine gute Nachricht, keine Ausrede, keine Schokolade zu essen. Zu jedem Gericht, zu jedem Getränk passt irgendwas. So, und bei uns ist einfach, das kommt schon von meinen Eltern oder von meinem Vater spezifisch, der ist ein Koch und Konditor, aber war zuerst Koch und danach Konditor. Und der prinzipielle Mindset-Unterschied zwischen den zweien, würde ich mal sagen, ein Koch probiert einfach, arbeitet immer mit verschiedensten Rohstoffen, kostet, haut einmal ein Backel Butter mehr rein oder was auch immer, aber jedenfalls ist es immer so ein On-the-go-Erfinden. Ein Konditor muss wahnsinnig geplant vorgehen, weil wenn ich nicht die Rezepte so anwende, wie sie sein sollen, dann kommt die Textur oder die cremige Textur am Ende nicht mehr so raus. So, jetzt haben wir zwei Mindsets. Einmal Chaos und einmal Ordnung. Und mein Vater war eben zuerst Koch und hat sich erst danach dann an diese strengeren Grenzen halten müssen. Und insofern ist dieses Mindset einfach von früher noch mitgekommen, nur weil die Zutat nicht klassisch ist, heißt das nicht, dass ich sie nicht auch in einer Torte, damals unsere Konditoreizeit, oder eben in einer Schokolade verwenden kann. Und dieses Mindset hat sich dann natürlich in unserem gesamten Unternehmensstil weiter verbreitet, dass wir Dinge einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert nicht. Dafür haben wir eh unseren Schrein gebaut, sozusagen. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts machen.
Wir sitzen ja direkt bei euch am Betriebsgelände in der Erlebniswelt. Ich habe auch schon den Friedhof gesehen, wo einfach ja, Grabsteine sind. Das heißt, da kommen dann so die Produkte hin, die nicht funktionieren oder die ausgedient haben. Kann man sich das so vorstellen?
Also es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Schokolade bei uns stirbt oder halt eingegraben wird. Und zwar, es sind nicht immer nur die sich halt nicht verkaufen. Ich meine, wir haben dort unten auch Hummer-Schokolade. Kein Wunder, dass die sich nicht verkauft hat. Die ist nicht einmal in Produktion gegangen. Damals haben wir gesagt, ja, du brauchst sehr viel Hummer für so ein bisschen Schokolade.
Die würde ich jetzt gerne ausgraben. Ich denke gerade, wie schmeckt denn die?
Schmeckt super, aber es sind halt viele Viecher, die dort rein müssen. Und insofern haben wir da gesagt, nein, machen wir nicht. Aber es gibt auch Bestseller dort unten. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Nuss-Nougat-Sorte unten sieht, es liegt nicht immer nur daran, dass sie sich nicht verkauft haben oder manchmal ist es einfach, wir wollten was Neues machen und die neue Version ist besser als die alte. Manchmal hat einfach die Zeit nicht gepasst. Wir hatten sehr lange eine Fischschokolade, das war die Rosa Kokos mit Fischgummi, die liegt natürlich am Friedhof, weil davor haben wir alle Angst gehabt. Interessanterweise haben wir aber auch in Shanghai zum Beispiel ein Schokoladentheater und dort habe ich diese Fischschokolade zum Bestseller gemacht. Und zwar hat das funktioniert, weil die Leute dort viel weniger Vorurteile haben und jetzt nicht einfach sagen, ja, Fisch und Schokolade passt nicht zusammen. Insofern sind sie da viel offener drauf zugegangen. Und für unsere Gäste, solange ich das gemacht habe und solange ich das gepusht habe, war das die beste Schokolade. Obwohl sie sich in Österreich überhaupt nicht verkauft hat. Aber es ist halt verschiedenste Gründe. Für uns das Wichtige am Ideenfriedhof ist, sich immer bewusst zu sein und auch immer daran zu erinnern, nur weil was nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es ein Fehlschlag war. Man soll darüber reden, dass Dinge nicht immer funktionieren. Man soll offen damit umgehen können. Man lernt aus Dingen und gleichzeitig kann man immer wieder für Inspiration zurückkommen und sich denken, war diese neue Idee, die ist schon schräg, aber dann schaut man sich an, was man schon alles gemacht hat. Da denkt man sich, ja okay, so schlimm wird es auch nicht sein. Die Leute haben uns schon viel verziehen. Insofern ist eben diese permanente Auseinandersetzung auch mit der eigenen Fehlbarkeit ganz, ganz wichtig. Ich habe mal, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber so eine sehr, sehr schöne Aufteilung. Meint, ja, wenn 100% richtige Entscheidungen machst, dann hast du es wohl nicht genug probiert. Also, weil wenn du immer auf der Safe Side bist, ja okay, das ist leicht, das kann man sich leicht vornehmen. Solange 60% der Entscheidungen positiv sind und gut funktionieren, bist du schon einmal auf einem guten Weg. 20% sollten so lala sein, aber wenn nicht 20% dann noch auf den Rest fehlschlägt, dann hast du wohl nicht probiert, wie weit du gehen kannst und weißt auch deine Grenzen nicht.
Sehr schönes Zitat. Ja, kommen wir ein bisschen zu deinen Entscheidungen im Leben. Ich würde jetzt mal behaupten, du hattest eine sehr schöne Kindheit, denn du bist mit viel Schokolade aufgewachsen.
Zuerst Torten und dann Schokolade, ja genau. Also
alles, was man so braucht als kleines Kind vermutlich.
Damit man groß und stark wird, ja, genau. Vielleicht war ich irgendwo Spinat drinnen, wer weiß.
Ja, so heim, naja, wer weiß, genau. Die Schokolade seit deiner Kindheit hat dich dein ganzes Leben lang natürlich dann irgendwie begleitet, aber war es für dich auch klar, dass du das auch beruflich da mal machen möchtest, etwas mit Schokolade, oder hättest du auch vielleicht andere Vorstellungen mal gegeben?
Nein, also Schokolade ist mein Leben. Mit dem bin ich aufgewachsen, das kenne ich, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Aber wie wahrscheinlich viele Leute, die jetzt einen Familienunternehmenshintergrund haben, das Familienunternehmen heißt aber auch, das ist wirklich Teil deines Lebens. Also das hört jetzt nicht am Freitag um 5 am Nachmittag auf, sondern das geht halt weiter. Und insofern war das einfach immer meine Welt. Und natürlich fragt man sich, hey, was kann ich noch anderes machen? Ist da noch, das ist so selbstverständlich. Also ich finde, wenn du Teil von einem Familienunternehmen bist, dann bist du seit kleinem Kind, denkst du, okay, ich habe zumindest die Möglichkeit zu wissen, was ich mein Leben lang machen werde. Und dann überlegst du halt, was du sonst noch machen könntest. Ein Contender bei mir war tatsächlich, ich wollte Astronautin werden. Und zwar, bis ich so 14 Jahre alt war. Also ich habe es schon recht ernst genommen und habe mich dann eben auch geschaut, dass ich mich mehr mit Physik und Chemie und so Zeug beschäftige, weil das braucht man. Aber bei uns oder bei mir ist dann der Wechsel gekommen. Also wir sind ja ein Handwerksunternehmen, ob man jetzt ein Restaurant ist, eine Tischlerei oder was auch immer, oder mit Schokolade arbeitet. Es ist ein Handwerk und es ist wirklich toll. Aber es hat damals begonnen mit dem Eingang zu unserer Produktion und eben, wenn die Leute dann gekostet haben. Und als wir dann gewechselt haben auf rein biologische Rohmaterialien und auf Fairtrade, hat sich unsere Welt erweitert. Also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Also dass man wirklich schaut, okay, wo beginnt mein Rohmaterial und welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen als Firma auf die Umwelt, auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und damit sind wir ein Unternehmen geworden, das wirklich, wie soll ich sagen, in der Hinsicht ganzheitlich agiert. Wir sind auch jetzt nicht unkreativ, also man kann sich jetzt auch schon ausleben. Und insofern kann ich mir oder habe mir schon damals dann kein besseres, wie soll ich sagen, Berufszuhause vorstellen können wie das Unternehmen. Also da war dann wirklich so der Umschlag für mich.
Wie viele Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen kennst du eigentlich jetzt da schon sehr, sehr lange? Vermutlich sehr viele, oder?
Also wir sind 230 Mitarbeiter. Einige davon kenne ich noch aus der Konditoreizeit. Also, oder sagen wir mal, die kennen mich, seit ich sehr klein bin. Manche von den Kollegen sind jetzt mittlerweile auch schon in Pension, also die mich von wirklich sehr klein kennen. Aber unser Produktionsleiter hat bei uns die Lehre gemacht. Also der hat eh oft meinen Bruder und mich beschäftigen müssen. insofern sind wir schon sehr stark miteinander aufgewachsen. Und sehr viele Mitarbeiter bei uns sind, war schon so lange im Unternehmen, wir haben schon sehr viele, die über 10 Jahre bei uns sind. Oder über 15 Jahre und dann gibt es auch 20-Jährige. Also das ist einfach so langsam gewachsen. Wir sind jetzt nicht unbedingt im Zentrum der Welt. Also es ist wunderschön hier, aber es ist doch ein bisschen abgelegen. Insofern viele von unseren Kollegen und Kolleginnen kennen sich schon. Einige sind verwandt. Ich habe mal vor 2 Jahren eine Aufstellung gemacht, welche Familienclans es eigentlich bei uns gibt. Und man ist überrascht, verwandt, verschwägert, Cousins, Cousinen, alles Mögliche bei uns. Und das erzeugt ein ganz anderes Gefüge.
Wie war das für dich aber auch dann, wie du ein bisschen von der, ich sag's jetzt salopp formuliert, von der Tochter vom Chef zur Chefin geworden bist dann? Da ändert sich ja dann doch die Rolle. Hast du dir das sehr schwer getan? War das sehr Mindset-Geschichte oder ist das so ein schleichender Übergang gewesen?
Aber ein bisschen was von allem. Also ich bin damit aufgewachsen hier und in dem Fall mein Bruder und ich, also wir sind 3 Geschwister. Mein Bruder und ich, wir sind ziemlich nah beieinander. Also er ist nur 11 Monate jünger als ich. Also wir haben immer alles gemeinsam gemacht. Und unsere kleine Schwester ist 18 Jahre jünger. Also da ist noch ein bisschen ein Abstand. Mein Bruder und ich, wir waren immer Teil vom Unternehmen. Das heißt, nach der Schule sind wir immer hergefahren. Und da, wir haben natürlich das Unternehmen von ganz klein auf mitbekommen. da waren wir noch nicht Fairtrade, also da haben wir mitarbeiten dürfen auch. Als Kinder, da haben wir zum Beispiel einen Kürbiskern auf jede Schokolade draufgelegt, ganz in den Anfängen, und Kokosett zu Weihnachten. Wir haben Schokoladen eingepackt, wir haben in der Produktion halt mitgeholfen. Und insofern ist man schon ein bisschen auch Teil von allen Teams. Die Leute kennen einen, sie kennen uns nicht nur von außerhalb des Unternehmens, sondern auch wirklich als Teil des Unternehmens. Und unsere Eltern haben das immer sehr, sehr gut gemacht, dass sie uns auch früh Verantwortung gelassen haben. Zum Beispiel, wenn sie weg waren, dann waren mein Bruder und ich halt trotzdem auch hier. Vielleicht waren wir so, zum Beispiel gerade auf der Uni, aber am Wochenende sind wir dann heimgekommen, zu schauen, hey, passt alles, gibt es irgendwelche Fragen? Wenn wir dann auch sehr jung irgendwie was entschieden haben oder mussten, dann haben sie uns auch den Rücken gedeckt. Also unsere Kollegen und Kolleginnen haben sich dann darauf verlassen können, hey, auch wenn die Julia jetzt nicht Chefin ist oder vielleicht doch sich auf der Uni oder sonst irgendwie unterwegs war, wenn ich da, wenn ich sie was frage und wenn sie eine Entscheidung trifft, dann kann ich mich darauf verlassen. Und das hat uns natürlich sehr stark den Rücken erstens gestärkt, aber andererseits haben wir auch viel Mitsprache gehabt. Insofern habe ich jetzt nicht warten müssen, bis ich offiziell den Schlüssel krieg. Ich muss jetzt auch keine Schlösser austauschen oder sonst was. Alles, was ich an dem Unternehmen verändern wollte oder in der Richtung mitbestimmen, das habe ich schon sehr lange können. Insofern ist es jetzt nicht so ein krasser Übergang und nicht dieses, boah, endlich darf ich und es darf mir niemand mehr was sagen. Wir sind immer noch zu viert im Unternehmen, also meine Mutter ist auch noch dabei, oder zu fünft jetzt mit unserer kleinen Schwester, und das funktioniert einfach gut zusammen. Aber natürlich dieser erste Schritt, also man geht anders durchs Unternehmen, wenn man plötzlich Chefin ist. Ich habe gerade jetzt vor kurzem wieder die Situation gehabt, hat eine Kollegin, die relativ neu ist, hat irgendwas zu mir gesagt, hey Julia, kannst du das oder was ist mit dem oder was auch immer. Und dann schaut sie mich ganz geschockt an und sagt, hey, ich habe dich gerade geduzt, das tut mir voll leid. Und ich so, hey, ich bin mit allen per Du, war ich schon immer. Aber eben dieser Übergang ist natürlich schon ein bisschen schräg.
Ja, kann ich mir vorstellen. Hat es für dich trotzdem so einen Gründungsmoment gegeben, dann für dich so dein persönlicher, jetzt bin ich wirklich die Chefin, das ist jetzt mein Unternehmen. Viel Verantwortung natürlich, was ich übernehme, aber es ist halt jetzt doch, ich bin verantwortlich, jetzt hauptverantwortlich.
Ja, also das ist zum Beispiel bei der neuen Sorten. Das habe ich jetzt heuer zum großen Teil einfach, dass ich einfach viel mehr noch dahinter bin und noch ein größerer Teil zum Beispiel von mir kommt. Also dieses, und eben zum ersten Mal kann mein Vater nicht sagen, ja, und wenn das nicht funktioniert, ich gehe in Häfen dafür. Jetzt kann ich sagen, hey, jetzt gehe ich in Häfen dafür, deswegen darf ich das jetzt so machen. Also das war schon, also wir machen ja nichts Illegales, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber da geht es.
Ich weiß nicht, was ihr für Schokolade noch alles habt. Also.
Aber da geht es einfach um diesen Grundgedanken, wenn du die letzte Verantwortung hast. Also ich habe zum Beispiel, ist kein sexy Gründungsmoment, am ersten Tag von unserer, also nach der Übergabe, schon sind automatisch die ganzen Anwaltsbriefe zu mir gekommen, also was man halt für Markenrecht und alles Mögliche macht, und nicht mehr meinen Vater. Das sind so Momente, wo du denkst, jetzt muss ich mich darum auch kümmern und das ist halt was anderes. Ein richtig Orga-Gründungsmoment, der ist für mich, also der richtige, voller, fläschige, der ist eigentlich viel früher gekommen. Als ich bin mit 25 nach Shanghai gegangen, um dort im Prinzip ein kleines Schokotheater aufzubauen, ist viel kleiner als hier, schaut auch ganz anders aus, geht um Verkostungsstationen, ein bisschen den Leuten halt zu zeigen, was Schokolade kann, hat nur einen kleinen Workshop, Produktion ist weiterhin in Österreich, aber das habe ich dort aufgebaut. Und da war ich 25 und da war ich allein drüben, schon mit meiner Geschäftspartnerin vor Ort, ja, aber allein aus Österreich, und habe das Unternehmen aufgebaut. Und das war noch mehr der Moment für mich, hey, jetzt musst du das allein machen. Man hat zwar die Familie im Hintergrund, aber die ist einen Kontinent weiter weg. Und da ist schon viel gewesen, eben, wo man sich der Verantwortung bewusst wird, aber wo auch der Moment kommt und sagt, hey, jetzt darf ich das entscheiden und deswegen kann ich das jetzt einfach tun.
Auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo du dich manchmal ärgerst, wo du das Gefühl hast, ich werde noch nicht so wahrgenommen als die Chefin jetzt. Es ist noch immer so, ja, ich möchte meinen Papa sprechen oder der hat das gemacht. Gibt es da so Dinge, wo du dir denkst, eigentlich, das ist jetzt ungut?
Nein, also dadurch, dass wir das schon so lange zu viert machen und der Papa und ich, wir haben schon sehr lang zusammen gearbeitet. Wir kennen uns gut, wir kommen gut miteinander aus, wir reden auch über alles. Und während viele Leute, ich auch, wir uns nicht sicher waren, wie das der Papa dann macht, wenn er in Ruhestand ist, ist er eh in Ruhestand, er ist eh trotzdem jeden Tag da, macht er das schon auch sehr, sehr gut, dass er einfach nicht wie früher halt derjenige ist, der alles entscheidet, sondern das schon abgibt. Und oder wir besprechen uns Dinge vorher. Das heißt jetzt aber nicht, dass er nicht irgendwas machen darf. Es ist nur umgekehrt wie früher. Er kümmert sich zum Beispiel jetzt mehr um unseren Essbahn-Tiergarten, um unsere Landwirtschaft. Das ist einfach etwas, das erfordert schon viel Aufmerksamkeit. Aber wenn es den Rest vom Unternehmen leiten muss, dann ist es halt schwierig, das auch noch gut zu machen. Und insofern zum Beispiel fokussiert er jetzt eher auf das. Sicher, ich glaube, für viele unserer Kollegen, die sagen noch immer einfach Chef zu ihm. Aber ich wollte nie die Chefin sein. Also im Sinne von, ich bin die Julia und das stört mich in der Hinsicht auch nicht. Aber es ist halt lustig, wenn die Leute sagen, ja, ich habe vorhin gerade mit dem Chef geredet. Und dann denkst du, ah ja, okay. Aber das ist es wäre sicher was anderes, wenn wir uns nicht verstehen würden. Oder wenn wir jetzt irgendwie uns gegenseitig beweisen müssten, wer da jetzt am längeren Ast sitzt sozusagen. Oder welche Entscheidungen jetzt gut waren oder nicht. Aber das ist es zwischen uns nicht, weil einfach dieses lange Miteinander und dieses lange Ernstnehmen auch meiner Meinung zu Themen eben jetzt darin fruchtet, dass wir uns gegenseitig respektieren und uns nicht beweisen müssen, wer jetzt irgendwas besser kann. Also, oder wer die schrägere Schokolade entwickelt. Wir sind beide berüchtigt dafür, also das passt ganz gut.
Würdest du sagen, auch als Frau vielleicht manchmal besonders herausfordernd, ein Unternehmen zu leiten?
In meinem Fall für uns nicht, weil ich einfach schon so lange da bin und weil schon so lange auch zwischen meinem Bruder und mir wir schon lange darüber geredet haben, wie wir uns das dann in Zukunft aufteilen möchten. Und er ist genauso Teil vom Unternehmen, er ist genauso mit so viel Leidenschaft dahinter, aber er fühlt sich wohl in einer Position, ähnlich wie meine Mutter, die nicht nach vorne gerichtet ist. Insofern sind wir da beide gemeinsam sehr, sehr gut drauf. Das ist nie in Frage gestellt worden. Aber ich bin das auch schon von Shanghai gewohnt. Man tritt dann einfach anders auf, wenn du mit einem gewissen Selbstvertrauen, das brauchst schon, auf die mir zugehst. Mein Hintergrund ist halt auch eher, dadurch, dass ich schon so lange im Unternehmen bin, ich war lang Teil der Teams und habe halt mitgearbeitet. Schon ist immer eine komische Position, wenn du zwischen Chef und halt Teams bist, aber ich habe mich immer mehr als Teil von allem verstanden, weil ich halt auch so aufgewachsen bin und insofern ist bei uns jetzt so diese Barriere eben nicht so groß, aber als dass ich irgendjemand so nicht ernst genommen hat. Nein, also da ist mein Vorteil, dass ich halt Zotter heiß. Wenn ich jetzt Huber wäre und als Geschäftsführerin von außen kommen würde, vielleicht wäre es anders, aber man muss auch sagen, wir sind Unternehmen mit sehr hohem Frauenanteil, auch in Führungspositionen. Also wir haben mehr Frauen bei uns als Männer angestellt, insofern sind auch die Männer bei uns starke Frauen gewohnt und ein gutes Miteinander.
Welche Fußstapfen möchtest du denn jetzt in Zukunft machen?
Also, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Also wir sind überhaupt ein Unternehmen, das nicht super strategisch ist auf die nächsten mehreren Jahre. Also wir haben uns die Freiheit und die Flexibilität erarbeitet, dass wir auch immer sehr kurzfristig reagieren können. Langfristige Ziele, an denen wir auch schon länger arbeiten sozusagen. Für mich war immer sehr, sehr wichtig, da setzt sich hier mit ein schlechtes Beispiel, die am Tisch liegt, aber ist es sehr, sehr wichtig, auch im veganen Bereich weiterzukommen. Das heißt, einfach auch Produkte zu machen, die ohne tierische Produkte auskommen, weil es kreativ interessant ist, aber weil es auch wichtig ist, dass wir zu einer Normalität kommen, wo tierische Lebensmittel nicht unbedingt ein Riesenteil von unserer Ernährung sind. Da können wir auch mit Schokolade, wo es ein Genussmittel ist, sehr, sehr viel machen. Das ist natürlich Nachhaltigkeit im Energiebereich zum Beispiel. Wir sind immer noch nicht komplett energieautark. Wir sind schon gut dabei, aber wir haben noch ein bisschen einen Weg. Und wir sehen halt auch, also trotz internationaler Erfahrung, die Welt hat halt vor 14 Jahren, als wir in Shanghai angefangen haben, ganz anders ausgeschaut als jetzt. Also auch was internationale Zusammenarbeit angeht, was Grenzen angeht und so weiter. Und jetzt sind wir gerade halt in einer Phase, wo wir uns eher zum Beispiel auf unsere deutschen Nachbarn konzentrieren, wenn es jetzt darum geht, neue Märkte zu erschließen, obwohl das sind wir eh schon seit 25 Jahren, aber trotzdem, trotz gleicher Sprache und ähnlicher Kultur und sowieso, essen in Österreich immer noch mehr Leute unsere Schokolade als in Deutschland. Und das ist etwas, wo wir sagen, okay, jetzt bleiben wir mal in der Richtung, konzentrieren wir uns auf das, was in der Nähe ist. Und wer weiß, in ein paar Jahren funktioniert es vielleicht wieder gut und dann schauen wir wieder weiter.
Weil der Österreicher ein Genussmensch ist, muss man auch sagen, oder?
Ja, Wahnsinn, ja.
Ich glaube, da bist du schon ganz gut aufgehoben in Österreich, was das betrifft.
Das taugt mir schon sehr in Österreich, dass die Leute halt im Essen ist schon, das haben wir sehr, sehr gemein mit den Chinesen. Das hat mich sehr überrascht. In Wien fällt das auf, wenn man ab und zu mit der U-Bahn fährt und dann sind ein paar Chinesen in der U-Bahn und die merken ja nicht, dass ich Chinesisch kann. Also die reden einfach über irgendwas und das ist total, ja, und das ist halt spannend, wenn du Leuten zuhören kannst, die eigentlich nicht erwarten, dass jemand mitlauscht. Und die reden wirklich in 80% der Fälle, zumindest in der U-Bahn in Wien, über Essen. Und ich liebe das. Hast du heute schon was gegessen? Was isst du? Wie auch immer. Und ich glaube, da sind wir Österreicher doch sehr ähnlich.
Du musst was daneben nehmen.
Ja, genau. Krieg Hunger meistens und denke mir, vielleicht sagen die mir, in welchem Restaurant die waren.
Von der Schokolade auch noch ein bisschen weggedacht. Wie sehr musst du auch in der heutigen Zeit jetzt nicht nur am Produkt selber arbeiten, sondern auch mehr auch in diesem ganzen Umfeld, diese Experience zu schaffen, ja, auch vielleicht gerade in einer Welt, wo sich schon sehr viel online mittlerweile abspielt, ja, und du ja doch sehr physisch die Schokolade dann verkostest, ja. Wie schwer ist da dieser Spagat oder wo muss man da vielleicht hin in Zukunft?
Also ein Teil davon deckt zum Beispiel mein Bruder ab. Also er ist unser IT- und Systeme- und sowieso Typ. Das heißt, er bringt unser Unternehmen eigentlich in die Zukunft. Insgesamt ist es schon sehr wichtig, sich zu überlegen, okay, es heißt ja nicht nur, weil ich physisch kosten kann, man kann ja auch, das ist uns halt auch sehr, sehr wichtig, unsere Sachen sind ja nicht schier, hoffentlich. Also es geht ja immer ums Auge und da kommt zum Beispiel unsere Kunst sehr stark zur Geltung. Also wir machen es unseren Kunden ja nicht einfach. Wir haben ja überall Kunstwerke drauf. Und das schon seit Anfang an. Und das war im Retail-Setting immer ein bisschen schwierig, also in der realen Welt sozusagen, wenn man sich für eine Schokolade entscheiden soll. Aber zum Beispiel jetzt in einem digitalen Zeitalter, da schauen die Leute viel mehr auf so visuelle Sachen. Also das ist zum Beispiel eine Riesenchance. Und ja, Social Media und so weiter wird immer wichtiger. Ich stelle mir halt die Frage, und deswegen glaube ich, dass wir mit unserem Produkt eigentlich nicht schlecht liegen. Die KI kann sicher viel, aber sie kann niemals weiß nicht, was in 20 Jahren sein wird, aber niemals was machen, das uns auf geschmacklicher Ebene fasziniert. Also auf visueller Ebene ist es ja eh schon möglich, auf Audioebene gibt es genauso viel KI-Musik, die befriedigend ist oder halt mediocre. Aber auf geschmacklicher Ebene, das haben wir noch nicht geschafft. Textur, Geschmacksentwicklung, Erinnerungen, die das hervorruft. Das sind Dinge, die wirklich real sind. Erlebnisse, die ich angreifen kann, taktile Sachen. Irgendwas ausprobieren und dann fällt halt irgendwo was runter, zum Beispiel wie in unserem Schokotheater. Das sind Dinge, die für Menschen tatsächlich noch etwas sind, das kann ich nur in der Realität ausleben. Und daran möchte man mehr arbeiten. Also im Prinzip mit verschiedenen Schichten bei unseren Schokoladen. Dass man sich vielleicht in einer Welt, wo sich so viel ändert und so viel drumherum passiert und FOMO wirklich ein Riesending ist, vielleicht mal nur kurz hinsetzen kann und was am Gaumen schmelzen lassen, dass man ein bisschen mal ein Reset macht. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, mit vielen anderen Reizen, die man halt um uns herum hat, weil ich meine, geht mir genauso. Ich habe schon fast verlernt, mich zu langweilen. Weil man sitzt ja irgendwo dann herum und es ist absolut, wie soll ich sagen, nutzlos, dann am Handy herum zu scrollen und dann lass dich halt beduseln für eine halbe Stunde und was hast du dabei gemacht? Gar nichts. Also das ist schon etwas, wo wir wieder wegkommen müssen.
Apropos Lernen, wir kommen schon langsam dem Ende zu. Ich habe aber noch zwei, drei kurze Fragen an dich.
Und ich habe sicher keine kurzen Antworten. Also.
Kein Problem, sie können auch länger sein. Was sind für dich jetzt im Nachhinein betrachtet, so auch jetzt, was die Übergabe betrifft, die größten Learnings?
Also was bei uns sehr gut funktioniert hat, ist eben dieser langfristige Blick. Es hat bei uns, wir sind kein Unternehmen, das einen Cut gebraucht hat. Es gibt Unternehmen, die brauchen vielleicht einen Cut. Aber dadurch, also wenn ihr ein Familien habt, übernehmen wollt oder übergeben wollt, würde ich echt vorschlagen, früh genug Entscheidungen auch, das muss man üben, Entscheidungen abzugeben oder Entscheidungen mit einfließen zu lassen und das Ego rausnehmen. Das ist wirklich wichtig. Also damit habe ich zum Beispiel in Shanghai, ich war einmal in der anderen Situation, dass ich an meine Geschäftspartnerin übergeben habe, und ich war die absolute Mikromanagerin. Also ich habe echt keine Entscheidungen, ich habe ohne mein Zutun irgendwie durchgehen lassen können. Und das war echt schwierig, weil als ich angefangen habe, hin und her zu reisen und halt immer mehr an diesem Übergang zu arbeiten, irgendwann wirst du zum Bottleneck der Sonderklasse und das hilft niemandem. Und es hat wirklich, es hat für mich Corona gebraucht, dass ich physisch nicht mehr hin konnte, um jetzt einmal die Hände wegzulassen sozusagen. Und das war sehr, sehr schwierig, weil ich habe mir immer gedacht, ja, das ist eh so leicht und sowieso. Aber wenn du es gewohnt bist, dann ist es sehr, sehr schwierig, dann ein bisschen hands-off zu machen. Und da hat Corona sehr viel geholfen. Und im Nachhinein bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass das so funktioniert hat, weil ich weiß nicht, wie ich mich sonst entfernt hätte, ohne dass ich nicht irgendwie mich total zerrissen hätte. Und das weiß ich jetzt. Ich meine, deswegen lernt man ja Dinge. Wenn man es vorher schon wüsste, dann gut, dann braucht man auch keine Weisheit mehr. Aber in dem Fall wirklich sich dessen bewusst zu sein, man ist weder unfehlbar noch ist man unersetzlich. Es kommt immer darauf an, wie gut funktioniert das Team zusammen. Entweder man ist Einzelunternehmer, da muss man ja alles einzeln machen, aber ansonsten ist das Leben so viel einfacher, wenn alle an einem Strang ziehen. Und daran muss man arbeiten und eben dieses Loslassen können. Und man muss sich selbst soll sich selbst in seiner besten Version einbringen. Und dafür muss man auch sehr viel an sich arbeiten, dass man das halt auch machen kann. Insofern hat die Übergabe dann eh super funktioniert und ich bin so stolz auf sie und gleichzeitig voll traurig, dass sie mich gar nicht so viel brauchen. Aber ja, und im umgekehrten Fall ist es eben das, ein sanfter Übergang hilft bei uns im Unternehmen viel mehr, vor allem weil wir persönlichkeitszentriert sind. Also mein Vater ist ja doch eine sehr imposante Persönlichkeit und eine sehr bekannte Persönlichkeit und insofern ein Komplettbruch bringt ja auch nichts, weil wir einfach ein Team sind und das ist gut so.
Du hast deinen Vater angesprochen. Ein Ding oder eine Sache, wo du sagst, das hat mein Vater so großartig gemacht, das möchte ich unbedingt beibehalten?
Also ich glaube, das, was mein Vater wirklich gut kann, er ist stur bis zum geht nicht mehr. Gut, das ist jetzt, muss ich als Tochter natürlich auch sagen. Aber er zieht Dinge durch. Und wenn er von was überzeugt ist, dann hat er keine Angst davor, ob das jetzt angenommen wird oder nicht oder wie das ankommt. Und das ist etwas, das ich schon sehr faszinierend finde. Also natürlich muss man ein bisschen schauen, aber gleichzeitig, wenn man von was überzeugt ist, dann soll man es einfach machen. Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert nicht. Man sollte vielleicht nicht sein ganzes Unternehmen darauf verwetten. Also da würde ich schon sagen, okay, schaut's, dass es ein bisschen sicher abgeht. Aber trotzdem an einer Entscheidung festhalten oder beziehungsweise an einer Idee. Es braucht oft länger, aber es ist etwas, also sonst wären wir nie das Unternehmen, was wir jetzt wären. Also das haben den Aufbau, das waren meine Eltern und die Vision, das war mein Vater. Das Geld war meine Mutter, also ohne das hätte es nicht funktioniert. Also darf man nie sehen, oft ist es ja immer auf meinen Vater zentriert, aber sie sind ja zu zweit eigentlich in der Führungsposition. Also sie haben es zu zweit aufgebaut und ohne die Organisation meiner Mutter, dass die schaut, dass das alles auch einigermaßen funktioniert, hätte es auch nicht gepasst. Aber eben, bleibt es bei euren Ideen. Man muss sich ab und zu ein bisschen anpassen, man muss lernen, man darf nicht zu steif auf einer Idee sein. Aber die Vision ist das, was das Unternehmen durchträgt.
Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort. Und außerdem möchte ich jetzt endlich diese Schokolade kosten. Also auch deswegen, glaube ich, ein Grund jetzt zu sagen, danke für die Einladung und vor allem für das
Gespräch. Danke fürs Kommen und danke fürs Zuhören. Und ja, wir sehen uns vielleicht einmal hier.
Sehr gerne.